Wissen kompakt. TÜV Nord Akademie im Gespräch. In unserem Podcast für berufliche Weiterbildung diskutieren wir mit Expertinnen und Experten aktuelle Herausforderungen, wichtige Fragen und aktuelle Trends.
Hi Max.
Hi Leslie.
Max, kurze Frage zum Start. Was gibt dir im Job gerade am meisten Energie? Und ein guter Kaffee am Morgen zählt nicht.
Oh, den hätte ich natürlich als erstes genannt. Dann sage ich sinnvolle Momente. Der Austausch mit Kollegen und Kolleginnen vor allem. Nicht nur über die Arbeit, sondern auch der private Austausch oder auch ehrliches Feedback und auch die ein oder andere Wertschätzung, wie das hat mir wirklich gut geholfen oder das hat mir geholfen. Das gibt mir im Arbeitsalltag Antrieb und Motivation.
Ja, das kann ich genauso unterschreiben. Ich finde persönlich aber auch, dass Arbeit Sinn machen sollte. Also nicht nur, dass es sinnvoll ist, was ich mache, sondern aber auch, dass zum Beispiel der Gang ins Büro für mich sinnvoll ist, weil ich mich dann mit meinen KollegInnen austauschen kann, weil ich besser zusammenarbeiten kann oder weil ich einfach mal ein bisschen den Tratsch haben möchte. Und das ist für mich eben auch eine Art von Sinnhaftigkeit. Und für mich ist eben das Sinnstiftende, ja, wie gesagt, eben der persönliche Austausch mit meinem Team, mit anderen KollegInnen, um einfach ein bisschen mehr zu erfahren und mehr aus meiner Arbeit zu machen.
Da gebe ich dir zu 100% recht, Leslie. Und genau da sind wir beim Thema. Sinn ist in der Arbeitswelt kein Benefit, sondern ein, in Klammern, mentaler Gesundheitsfaktor, wenn man so möchte. Teams, die wissen, wozu sie etwas tun, bleiben motivierter, resilienter und arbeiten besser miteinander. Aber was bedeutet sinnstiftend im Unternehmen wirken und was bedeutet sinnstiftend konkret?
Genau darüber sprechen wir heute. Wie wird Sinn oder neudeutsch genannt Purpose denn wirklich erlebbar und woran merkt man, dass Purpose wirkt?
Dafür ist bei uns Inga Dransfeld-Hase, Personalvorständin der TÜV Nord Group. Als Brückenbauerin zwischen Strategie und Alltag macht sie Werte spürbar. In Führung, Zusammenarbeit und Gesundheit. Vom Top-Management bis ins Operative.
Und damit herzlich willkommen, Inga. Schön, dass du da bist. Inga, als erste Frage. Du hast eine eindrucksvolle Vita hinter dir und hast schon so einiges erlebt. Du bist heute Personalvorständin, du warst mal Verbandspräsidentin und bist privat aber auch Mutter. Mhm. Welche Werte oder welchen Wert bringst du denn aus deinem Privatleben mit in deine Vorstandsarbeit, in dein Arbeitsleben, was man in keinem anderen Management-Lehrbuch lesen kann?
Da habt ihr euch ja was Schönes ausgedacht. Ich würde antworten als Familienmensch, Mutter, Vater und wirklich die Frage, es hängt ja nicht an mir als Frau die Betreuung von Kindern. Mhm. Wenn ich das zu Ende denke, finde ich die Menschlichkeit total wichtig, einfach zu sehen, dass andere, und die Frage ist ja immer, wie viel Zeit und Raum kann ich der Arbeit geben und welche Themen gibt es sonst noch im Leben und wie bringe ich das gut unter einen Hut? Und da meine ich es sehr bereichernd, dass ich halt eben auch Mutter und Ehefrau bin und andere Rollen innehabe, die ich auch nicht missen möchte. Und dafür habe ich sehr bewusst andere Sachen gekürzt. Also ich kann gut essen, aber nicht besonders gut kochen, weil ich es auch selten mache. Und wenn man so viel andere Hobbys hat, dann weiß man nicht, wo Dinge sind. Führt aber dazu, wenn vielleicht bei uns jemand war, der sich um den Haushalt kümmern sollte, dass mein Mann gesagt hat, das braucht man sie nicht fragen, weil sie hat da keine Antwort. Sie sitzt hier nur, um zu sagen, ob sie menschlich passen, aber kann ihnen hier nicht weiterhelfen. Und da kommt man an ganz viele tiefe Bias und Dinge, die in uns liegen und wo ich mich selber auch öfter ertappt habe, wenn man dann, meine Tochter war mal krank und dann hat mein Mann gesagt, Mensch, ich bin hier, ein Au-pair ist da und deine Mutter ist da, wo willst du denn jetzt bei helfen? Wo ich gesagt habe, ja stimmt, da habe ich einfach nur für mich so abgespult, ich als Mutter müsste jetzt da sein, aber ist ja Quatsch. Wir hatten mal ein Au-pair und dann war verliebt und dann hatten wir denjenigen noch bei uns und dann hat meine Mutter gesagt, ach Mensch, es müsste mal einer saugen. Da habe ich gesagt, das kann er doch machen. Hat aber meine Mutter gar nicht dran gedacht. Das Au-pair hat ja immer mal gesaugt, aber weil er jetzt ein Mann war, vielleicht nicht. Und ich glaube, in diesen Klischees muss man sich selber stetig hinterfragen. Und wir alle haben diese Klischees und Grundwerte und wie sind wir aufgewachsen in uns. Und da bin ich ganz froh, dass ich, glaube ich, recht neutral bin und wenig, bei mir war nicht alles rosa, ich habe nicht mit Puppen gespielt oder irgendwie so. Dieses Ganze habe ich in meinem Leben nicht so erlebt und das hat mich, glaube ich, sehr geprägt. Möchte das aber gerne auch weitergeben und halt dafür sensibilisieren, dass jeder was anderes in seinem Rucksack hat. Und ein letztes Highlight, als ich schwanger war, nach der Schwangerschaft war mir sehr wichtig, dass man auch stillt. Mhm. Und da wiederum ich habe nicht weit weg gewohnt von der Arbeit und war dann mittags stillen und habe das gemacht. Und dann haben sich alle über eine Mittagspause gefreut. Also manchmal muss man auch einfach mutig sein, weil dann klar war, wir machen in dem Zeitraum das nicht mehr. Und als ich dann nicht mehr gestillt habe, wollten aber alle gerne noch diesen Mittagsbreak haben. Also ich würde dazu ermutigen, dass wenn man darüber spricht und man da miteinander sich auseinandersetzt, dass dann auch, glaube ich, gute Entwicklungen gibt, die nicht nur den Eltern helfen, sondern auch anderen helfen können, dass man, heutzutage wird man das ja sagen, Fokuszeit hat, in der eine spazieren geht, essen geht, der andere für sich Zeit braucht, ins Fitnessstudio geht, wo man alles Mögliche macht. Also kann man alles erreichen, wenn man da einfach mal offen für das Abenteuer ist.
Das stimmt. Ja, vielen Dank für den privaten Einblick, sehr spannend zu hören. Um aufs Thema zurückzukommen, Purpose erleben, Sinn in der Arbeitswelt generell, so Wörter wie Purpose, Sinn, Mission, Mission oder aber auch Vision oder Vision, das hört man ja ganz häufig auch in Social Media oder in irgendwelchen Hochglanzbroschüren. Ich bin gerade nicht auf das Wort gekommen. Was ist Purpose im Arbeitskontext und was nicht?
Aus meiner Sicht ist das Sinnstiftung für den Einzelnen und das ist eine ganz kleine Sache, dass wenn mich morgen einer am Aufzug fragt, ich dann in zwei Sätzen sagen kann, warum ich das mache. Und das sollte jeder können. Also wenn wir durch die Kantine gehen und da jemand ist, der beim Kassieren nochmal draufschaut, ob das abgebucht ist, die Person sollte das sagen können. Es sollte aber auch in der Aufzugsprüfung derjenige tun, der im Schnee gerade feststeckte, dann angekommen ist und da eine gute Dienstleistung verrichten will. Und der Kunde, der mit uns dann die Fahrprüfung hat, auch. Also das ist aus meiner Sicht echter Purpose. Und dann weiß man auch, warum man bei einem Unternehmen ist, was einen verbindet, was die Dinge sind, die man nicht missen möchte. Und das ist so ein bisschen das Salz in der Suppe.
Ich habe mal in Vorbereitung auf das Interview habe ich eine Studie gelesen von Deloitte, einem Beratungsunternehmen. Und die machen jedes Jahr so eine Art Trendanalyse zur neuen Generation, zur jungen Generation. Und in der vom letzten Jahr, muss man ja mittlerweile sagen, wurde gesagt, dass ein sehr großer Teil, nämlich 89% der Gen Z und auch ein nicht minder geringer Teil, nämlich 92% der Millennials, viel mehr das Thema Sinn und Purpose in ihrer Arbeit sehen und auch die Balance zwischen Arbeit und Sinnhaftigkeit und Privatleben viel stärker schätzen, als Führungskraft zu werden, als sich weiterzuentwickeln. Und oft heißt es, die jungen Generationen, die suchen viel mehr nach dem Purpose, als die älteren Generationen, die einfach zur Arbeit gehen. Ist das eine steile These oder würdest du dem zustimmen?
Ich finde eine steile These, denn ich habe mit den Schubladen schon Probleme. Ne? Jetzt bin ich ja eine alte Frau, dass ich sage, oh ja, was sagen denn die anderen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ältere Herrschaften sagen dann, naja, das gab's ja immer. Die Alten verstehen die Neuen nicht und Revolutionen und jede Generation hatte so irgendwas. Finde ich ganz spannend. Also insofern ist es doch die Fragestellung, wann lohnt sich was und worauf habe ich Lust? Und da finde ich schon in Ordnung zu sagen, wenn ich aufwachse mit, ich bin nicht Nachkriegsgeneration, da ist genug zu essen, da habe ich nicht gelitten und alles ist verfügbar, dass ich dann sage, mit den Ressourcen und Möglichkeiten, die ich habe, und das meine ich nicht überheblich, sondern einfach, wenn ich sage, wir haben genug von allem, uns geht es gut und ich stehe jetzt an dem Punkt, was möchte ich in meinem Leben machen, dass ich dann sage, wie möchte ich mich verwirklichen und was ist wichtig, finde ich richtig. Ich habe mir öfter in meinem Leben die Frage gestellt, wo will ich tätig sein? Ich war vorher in der Zuckerbranche, wo viel zurückkommt im Sinne von Zucker kann abhängig und süchtig machen, was passiert da? In der Branche kommt eine Feldfrucht, die wächst hier um die Ecke in Niedersachsen unter anderem. Die wird geerntet, kleingeschnitten, erhitzt und dann kommt Zucker raus, ist ein Kohlenhydrat. Wenn ich da nicht kiloweise von esse, ich esse ganz wenig Zucker, dann ist das also weder schädlich noch sonst was, sondern ist ja eigentlich ein Naturprodukt, so dass ich einen ganz gelassenen Impact habe und mit mir vereinbaren konnte, vom Purpose her. Das ist wirklich sehr nachhaltig und wenn da noch Steine bei sind, verkauft man die Steine. Man macht nachher Futtermittel aus dem, was übrig bleibt von den Schnitzeln. Also es ist wirklich sehr nachhaltig und sehr bodenständig, finde ich gut, war ich sehr lange. Danach habe ich mir gefragt, wenn jetzt CO2 und man hat, man ist dann durch die Erhitzung und den Verbrauch an Energie da in dem Bereich, wo ich mich gefragt habe, CO2-Zertifikate und wie ist denn dann der Weg weiter in die Zukunft, dass ich mir gedacht habe, naja, es gibt da gerade Klimakleber. Ich bin 2020 gewechselt, dass ich gesagt habe, wenn ich in ein großes Mineralöl, Gasunternehmen, Energiewirtschaft gehe, ist der Impact, wenn die sich nachhaltig aufstellen, sehr, sehr viel größer, als wenn ich jetzt irgendwie mokiere oder anprangere oder andere Dinge tue. Also in fester Überzeugung. Ich glaube, wenn besser gefördert wird oder wenn BP zu dem damaligen Zeitpunkt mit einer sehr grünen Strategie, wenn ich dort reingehe, wird da ein Beitrag geleistet. Beim TÜV mit Sicherheit, ne? Wir sind im Weltall, also über der Erde, auf der Erde, unter der Erde, wenn es dann an die Seismik geht, und Sicherheit, Vertrauen und mit dem, was du von den Generationen oder was, welche Themen sind und wo gerade geschildert hast, finde ich, haben wir als TÜV eine sehr gute Antwort, um zu sagen, wir leisten unseren Beitrag, dass es sicher ist, dass es nachhaltig ist, dass es innovativ ist. Und das hat mich dann überzeugt, zu sagen, okay, in dem, was ich gestalten möchte, kann das für mich der nächste richtige Schritt sein. Und ich glaube, diese Fragestellung, höchst individuell, muss jeder für sich immer wieder durchgehen, in seinen Lebensphasen, in seinem Tempo. Und ich war 12 Jahre in Zucker, ich war 5 Jahre bei BP. Und so wird man seine Zyklen finden. Ich glaube, Anwältin war ich 2,5 oder irgendwie, nicht, weil es mir nicht gefallen hat, aber ich wurde angesprochen und habe ich gedacht, ach Mensch, das ist ja viel nachhaltiger im Unternehmen, als wenn ich als Anwalt immer der Firefighter bin und immer ist der eine, ne, hoch, der Betriebsrat, oh, der Mitarbeiter, da ist mir das im Unternehmen das Gestalten lieber. Aber ich glaube, wenn man das ratierlich macht, kommt man nah an das, was man zur Verwirklichung seines eigenen Purpose und in Line mit seinen eigenen Werten dann auch findet. Aber das ist halt ein Prozess und Arbeit. Und Unternehmen entwickeln sich mit Personen und Gesellschaften entwickeln sich auch weiter. Und da muss man halt immer mal zwischendurch gucken, haben wir ein Match oder wäre es an der Zeit, sich zu verändern, anders einzubringen oder das Umfeld zu verändern.
Ja, ich würde gerne nochmal auf den Punkt eingehen, Sinn sichtbar machen. Ich habe mir selber auch im Vorfeld des Podcasts die Frage gestellt, was ist für mich der Sinn? Und du hast es eben eigentlich auch schon relativ gut oder sehr gut beschrieben, weil für mich auch als erstes kam, wirklich eigentlich in dieser Formulierung auch, ich mache die Welt sicherer als Mitarbeiter von der TÜV Nord Akademie. Ich befähige, beziehungsweise nicht ich befähige, aber ich organisiere die Schulung, die Menschen dazu befähigen, gewisse Dinge zu tun, was im Endeffekt für Sicherheit sorgt. Wenn ich mich jetzt in die Lage eines Unternehmens versetze, die dann auch immer mehr erkennen, wie wichtig eigentlich Purpose, Sinnhaftigkeit in der Tätigkeit selbst ist. Wie schaffe ich das, als Unternehmen sichtbar zu machen, den Sinn sichtbar zu machen? Bei manchen Unternehmen ist das vielleicht ein Stück weit einfacher als bei anderen, aber auch um die jüngere Generation anzusprechen.
Sichtbar machen kann man das in sehr vielen Facetten. Ich würde vorschlagen, wir gehen über wie gut sind unsere Produkte und ist das wirklich überzeugend, indem Kunden über uns sprechen, indem wir, das heißt ganz viele Mitarbeiter, die Botschaft setzen. Denn wie du gerade gesagt hast, zwischen ich habe ein Plakat und das ist das Versprechen und es sichtbar und erlebbar machen, über Geschichten, über einen Podcast, über was ist unser Beitrag. Je lebendiger, je vielfältiger das ist, je mehr ich finde, umso authentischer wird das, dass man halt sagt, Mensch, bei Kununu habe ich jetzt 5 Rezensionen gelesen und jetzt habe ich noch dazu 3 Beispiele gehabt, die für sich gesagt haben, das ist so und damit wird ein Schuh draus. Und so würde ich das für mich erlebbar machen. Und als Unternehmen kann ich dann den Raum dafür schaffen, dass ich halt eben sage, ich frage da auch nach. Ich möchte, dass auch das darüber gezählt wird. Und ich mache auch den Frontbeitrag Intranet für die ganze Welt über Purpose. Und das sind ja bewusste Entscheidungen, wo jeder seinen Beitrag leistet, wo aber auch das Format und der Raum geschaffen werden kann, dass das eben wichtig ist.
Du hast es jetzt schon angesprochen. Es gibt Möglichkeiten, auf der Website zu sagen, wir ziehen dazu Haltung, wir machen das so, das ist unser Wert. Haltung ist da vielleicht auch das gute Stichwort zu unserem nächsten Thema. Wir befinden uns ja hier in Zeiten, wo der politische Wandel größer ist als je zuvor, kann man schon fast behaupten. Wie stehst du dazu, dass Unternehmen sich politisch auch positionieren müssen, sollten? Inwiefern grenzt du ab, was unternehmerische Haltung ist und was vielleicht auch ein bisschen ja, eine Vorbemundschaftung der Mitarbeitenden ist, wenn man sich als Unternehmen ja eine Haltung unterzeichnet?
Es ist sehr viel politischer geworden aus meiner Sicht und ich glaube, dass das gut so ist, denn ein Unternehmen ist immer ein Querschnitt der Gesellschaft und wir haben alles vor Ort. Ich erlebe ein Unternehmen nicht als politisch. Dementsprechend wäre ich nicht bei einer Wahlempfehlung, mach dies oder mach das. Ja. Was ich im Sinne einer Demokratie, und wir haben ja das Demokratie-Dinner mit Partnern ausgerichtet. Ich habe im Verband Demokratie als These hervorgehoben. Wir waren sehr früh, dass wir einfach sagen, Mensch, ein großer Wert in dem, wie wir zusammenleben, ist die Demokratie. Und das kann man wertschätzen, aber wenn man, glaube ich, nicht andere Systeme erlebt hat oder einfach es gewohnt ist, dann weiß man vielleicht gar nicht, wie besonders und wie richtig für die Allgemeinheit diese Demokratie ist. Und um das zu verteidigen, finde ich wichtig, dass man niedrigschwellig Dinge schult wie Diskurs, Respekt, Meinungsfreiheit. Wie geht man damit um? Und ich glaube, im Unternehmen sind das dann, es können Impfgegner sein, es können Ansichten sein, die im rechten, im linken Spektrum oder ich weiß nicht, was zugeordnet sind, aber dass man wirklich sagt, in der Mitte, wir stehen für eine Gesellschaft, wo jeder die gleichen Rechte hat, wo sich jeder frei entfalten kann. Wir halten auch Meinungen aus und was richtig und falsch ist, ist ein Grad. Wir stützen das Ganze und ich glaube, das ist ein sehr wertvoller Beitrag, denn je mehr sich Gesellschaften spalten und je individueller wir werden, dass wir sagen, am Ende, früher war das, was weiß ich, ich wähle einmal die Partei X oder Y, das mache ich mein ganzes Leben und bin in der Partei. Wenn alles irgendwie durchlässiger wird, ist ja die Frage, was hält zusammen? Und am Arbeitsplatz, da begegnet man sich halt immer. Da muss man dann mal aushalten über ein Mittagessen, dass das irgendwie ganz grün, ganz rot, ganz schwarz, was weiß ich, ist. Das muss man dann aushalten und miteinander sagen, Mensch, wir sind vielleicht nicht einer Meinung, aber beim Fußballturnier,
da findet man sich wieder zusammen.
Und ich im Angriff und dann zeigen wir mal den anderen Einheiten, wie es geht. Da kann ja auch verbinden, ne? Und ich glaube, nicht jeder muss die gleiche Meinung haben und man kann trotzdem gut miteinander sein. Und das ist das, was Unternehmen leisten können.
Am Ende kommt es ja dann auch darauf an, wenn man solche Spannungen auch merkt, nicht nur am Mittagstisch, aber vielleicht auch in einem ein oder anderen Teammeeting und man merkt einfach, da sind Reibungen, vielleicht nicht unbedingt, weil die politische Haltung gegeneinander kommt, sondern weil viele Leute auch, viele Unternehmen, viele Mitarbeiter, viele unterschiedliche Meinungen und Einstellungen zu unterschiedlichsten Themen. Am Ende läuft es auf die Führungskraft oder auf das Leadership-Verhalten dann darauf hin, die Leute trotzdem miteinander zu vereinen. Und heutzutage, und wir sind ja auch hier thematisch beim Thema Werte und Purpose, versuchen wir die Leute, oder soll es im besten Fall versucht werden, die Leute zu vereinen auf diesen einen Wert, auf den sich alle einigen können. Mhm. Würdest du sagen, dass diese Entwicklung mehr in Richtung Wertegesellschaft, Sinn im Arbeiten, sich auch auf die Art auswirkt, wie wir heutzutage führen sollten? Also ist Wertewandel auch Führungskräftewandel?
Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich käme davon, dass, glaube ich, der Impact der Gesellschaft größer ist. Im Sinne von, wie informieren wir uns? Wie groß ist die Toleranz? Da weiß ich nicht, ob das im Unternehmen geschaffen wird oder ob das größere Dimensionen dessen sind. Wie ist unser Medienverhalten? Wie ist unser Informationsverhalten? Wie ist das Interesse? Da habe ich nicht den Lösungsbeipackzettel und auch erst recht nicht die Weisheit gepachtet. Ich weiß nur, dass als verantwortliche Führungskraft ich ja mit diesem Querschnitt der Gesellschaft und selber ist man ein Teil dessen, ein Team fügen soll. Und ich glaube, manchmal ist da Vereinfachung richtig, indem man sagt, Respekt, zuhören, aussprechen lassen. Mehrheitsentscheidungen werden akzeptiert. Wenn wir sagen, so machen wir es, dann schreiten wir auch voran. Wenn ich als Führungskraft nicht der Meinung bin, aber ich bin überzeugt, weil mir einfach 10 Menschen, die länger beim TÜV sind und sich besser auskennen, ist jetzt wieder mein Führungsverständnis, dass ich sage, das wissen die Experten besser als ich, mich überzeugen, dass das so ist, dann würde ich am Ende immer sagen, ja, ich habe vielleicht eine andere Meinung vertreten. Als es zur Abstimmung kam, haben wir gesagt, es gilt das Mehrheitsprinzip und wenn die Mehrheit das entschieden hat, dann gehe ich da auch mit. So im Sinne von, dann stehe ich dahinter, dann verteidige ich das und dann geht's nach vorne. So, und in so einem Diskurs, und ich glaube, das kann man dann überall finden, egal wo es herkommt, weil das weiß ich ehrlicherweise nicht. Und auch das ist Teil von Führung, dass man sagt, ich habe weder alle Antworten, noch kann ich euch garantieren, dass die Strategie richtig ist. Aber ich weiß, wenn ich uns gut unterstütze, dass wir in die Richtung gehen wollen und wir alle ausrichten, dass das auf das Ziel einzahlt, dann haben wir eine größere Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein. Und das sollte uns dann hoffentlich alle motivieren. Und dann können wir lange streiten, was ist das richtige Ziel. Aber ich hätte gesagt, irgendwann müssen wir dann auch mal sagen, von diskutieren kommt auch nichts. Ne? Irgendwie wird das Geld ja woanders verdient. Also jetzt müssen wir mal nach vorne machen und uns ausprobieren. Und wir werden mal richtig und mal falsch liegen und können dann aus unseren Erfahrungen lernen und sollten auch, wenn was nicht gepasst hat, das nicht dreimal hintereinander machen. Aber wenn wir erstmal in diesem Safe Space nach vorne gehen und sagen, wir haben alles in die Waagschale gelegt und sagen, das ist richtig, dann gehen wir auch nach vorne, glauben daran und halten mal einen Moment durch, um dann zu sagen, das schaffen wir auch. Also das wären wir von der Motivation richtig. Und dann, glaube ich, kann man vieles diskutieren, dass dann einer sagt, so, und die ganzen lauten Stimmen haben gesagt, wir sollten es machen, und die leisen haben gesagt, nee, vielleicht haben wir nicht gut genug hingehört. Oder vielleicht haben wir unterschätzt, dass wir das noch hätten analysieren können. Oder wir sagen, nee, da spielt die Weltpolitik verrückt, das wusste leider keiner. Da müssen wir es auch akzeptieren, dass wir nicht alles wissen und sich die Werteordnung international ändert. Aber dann kann man beim nächsten Mal sagen, wenn wir nicht mehr auf die Werteordnung vertrauen, was müssen wir dann im Geschäft machen? Wie viel international, wie viel vor Ort, Lieferketten sicherstellen? Ne? Vor Covid ein Lieferant, nach Covid, nee, bitte mehrere. Also so kann man ja aus allem lernen. Und ich glaube, das hilft. Und wichtig ist auch, mit den Schwächen und Unzulänglichkeiten umzugehen. Weil ich glaube, Verletzlichkeit an der Stelle und Ehrlichkeit führt ja auch dazu, dass man sagen kann, das glaube ich schon, weil da hat mir auch keiner gesagt, die wüssten alles und haben die Weisheit gepachtet, sondern da weiß ich, da gehe ich mit, und die haben lange überlegt und es sich nicht einfach gemacht. Und ich stehe dahinter, weil ich finde immer ganz gut, wenn man sich am Ende nochmal überlegt, wäre das mein Unternehmen, wenn das meine Verantwortung wäre um mein persönliches Geld, wie würde ich es denn dann machen? Und ich glaube, wenn man den Kompass einhält und jetzt mal davon ausgeht, man wird sein Geld nicht aus dem Fenster werfen, dann kann man immer noch falsch liegen. Aber ich glaube, dass man dann sehr sorgsam damit umgeht und zu dem Zeitpunkt das Bestmögliche getan hat, um eine möglichst gute Entscheidung zu treffen.
Ja, um vielleicht nochmal den Gegenpol einzunehmen aus Unternehmenssicht, wenn diese Werte nicht so gelebt werden. Viele Unternehmen sprechen von Sinn, aber der wird nicht wirklich authentisch gelebt. Wie kann man das gut differenzieren und unterscheiden?
Wie man es unterscheiden kann, glaube ich, ist eine Frage der Authentizität. Und da musste die Mehrheit der Leute sprechen. Und die Unternehmenskultur ist ja sehr viel stärker. Ne? Deswegen ist ja auch die Frage, die Kultur ist die Strategie und zum Frühstück und so, genau. Die Frage ist nämlich, was kann man dagegen tun? Also wenn wir jetzt sagen, das ist richtig und das ist falsch, ist ja auch nur die halbe Miete. Denn eigentlich wäre ja die Frage, wie kommen wir dorthin, dass wir einen Sinn verfolgen und alle an einem Ziel ziehen. Und dafür fände ich wichtig Konsequenzkultur, dass man sich überlegt, wer unterstützt das Ziel nicht und wie gehen wir damit um? Ich mache mal eine Leadership-These, dass halt die Frage ist, wie lange qualifiziere ich und wie lange arbeite ich an Themen und befähige viele Leute? Oder ich nehme einfach die 10 Toxischen raus, auch wenn sie die 10 besten Sales-Leute sind, ganz viel Umsatz bringen. Also bei der Frage, jetzt wirklich in diesem Modell, wie viel machen einzelne Personen kaputt versus was in Teams passiert und wie sind da Organisationsdynamiken? Kann man ja lange drüber reden. Hatten wir im BPM mal eine Masterstudentin, die da eine coole Arbeit drüber geschrieben hat. Also im Sinne von, warum qualifizieren Unternehmen immer Belegschaften und kümmern sich nicht um die Fälle, die sie sehen, die einfach toxisch sind, und nehmen die raus. Nur als These. Ich glaube, das hilft nicht. Aber wenn man sehr konsequent ist und sagt, das sind unsere Werte und so wollen wir uns verhalten und das passt hier nicht, dann kann ich nicht weggucken, sondern muss da reingehen. Muss dann der Organisation zeigen, dass ihr sagt, okay, also das war nicht gewünscht und das ist ja Kultur. Ich sehe, das hat Konsequenzen und belohnt wird nicht dieses Verhalten. Und dann, glaube ich, gibt's auch den Schub, und das ist, glaube ich, deine Frage, was ist echt und was ist falsch, so näher ich mich dem Zielbild, weil halt einfach jeder sieht, hier steht nicht nur, es wird belohnt, sondern hier wird belohnt, wenn man das und das tut, wenn man cross-funktional zusammen irgendwas erreicht. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied.
Sehr spannend. Wir kommen langsam zum Abschluss des Interviews. Ja. Und wir fragen gerne nochmal nach so einem Abschlussstatement, um nochmal zusammenzufassen, worum es hier eigentlich geht. Wir haben viel über Werte gesprochen, viel über Authentizität, viel über Vertrauen. Und wir haben aber auch darüber gesprochen, dass so Wörter wie Purpose, Vision, Mission, das sind irgendwie Buzzwords, die aktuell sehr, sehr prominent sind. Wenn wir uns in 10 Jahren wieder treffen würden, wie würden wir denn herausfinden können, dass wir als deutsche Unternehmer diesen Begriff Purpose nicht nur als Modewort verwendet haben, sondern wirklich in unserer DNA eingebracht haben? Also was würdest du deutschen Unternehmen mitgeben, um genau das durchzusetzen?
Ja, ich würde das gar nicht deutsch machen, sondern oder einfach sagen, die Unternehmen wirtschaften ja und alles ist ziemlich global und wir haben Gott sei Dank ja viele Weltmarktführer und was mittelständisch ist, kann aber trotzdem auch in 100 Ländern sein. Also was würde ich denen mitgeben in 10 Jahren? Wie sind wir wirkungsvoll? Gestaltungswille sollte man haben, also erstmal den Willen gestalten zu wollen, dann aufschreiben, was das Zielbild ist und bitte groß, weil man kann ja klein dann enden, aber sich wirklich, das ist ja das Wort Vision, geben und es dann messbar in kleinen Schritten machen. Und es gibt ein ganz wunderbares Buch, wenn ich mich jeden Tag 1% verändere, wie groß dann der Impact ist, wenn ich wirklich nur an den 1%, und das sind die Silvestervorsätze, wo man dann scheitert, wenn sie nicht positiv sind, wenn sie nicht erreichbar sind und man möchte nur 80% ins Fitnessstudio und nur so, weil dann kann man an 20% der Tagen und ist nicht nachher, jetzt habe ich es 3-mal nicht geschafft, jetzt bin ich wieder draußen. Und diese Metapher mal zu überführen und zu sagen, ich möchte das erleben in meinem Wirkungskreis, ich kann Unternehmer sein, ich kann ein Startup sein, ich kann Betriebsrat sein, ich kann Mitarbeiter sein in Teilzeit, Vollzeit, im Jobshare und ich überlege mir, wie mache ich denn jeden Tag eine kleine Habit, die ich drehe, um bei der großen Kultur wirklich messbar zu sagen, 10 Jahresbefragung, wie machen wir Kulturveränderung auf unser Zielbild, dann wird auch was passieren. Und da ich ja an die Kraft der Belegschaft und Empowerment glaube, dass wenn man denen das mit den 1% sagt, ich glaube, da muss man ja sagen, wenn man 99% so lässt, da sollte ja keiner sagen, I'm out, hoffe ich, dass dann der Zug und der Spaß eigentlich kommt, dass, ich bleib mal in dem Bild, ich dann nicht ins Fitnessstudio schaffe, dass ihr beide dann kommt und sagt, wir gehen jetzt, komm einfach mit und dann gehe ich auch mit und dann schaffe ich das an 99 Tagen und nicht nur an 80 Tagen so irgendwie.
Das ist ein schöner Abschluss, Barte.
Schön gesagt, ja, finde ich auch.
Vielen Dank für das spannende Gespräch, Inge, und für deine Perspektive auf das Thema. Wenn euch das Thema Führung und Motivation interessiert, dann schaut unbedingt in unseren Webshop vorbei. Dort findet ihr Seminare und Trainings, die genau darauf eingehen.
Und weil Führung und Motivation sehr persönliche und individuelle Themen sind, kommen wir mit unseren Inhouse-Seminaren auch direkt in euer Unternehmen. Und dafür bin auch genau ich der richtige Ansprechpartner. Alle Infos und Links findet ihr in den Shownotes.
Und wer bis hierhin gehört hat, abonniert doch auch gerne mal unseren Podcast, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Und folgt uns auch mal auf Social Media für weitere Impulse. Alle Infos dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und wie immer, bleibt sicher.
Das war Wissen kompakt, der Podcast für berufliche Weiterbildung der TÜV Nord Akademie.